Ja, Gude.
Gude.
Gude. Ja, wir sitzen hier und wahrscheinlich hört ihr uns jetzt und fragt euch, wer sind denn die Labertaschen, die erstmal im Herzen von Europa spielen und ihr sitzt daheim und seid übel abgefuckt, weil ihr nicht ins Stadion könnt. Keine Angst, uns geht's genauso.
Labertaschen übrigens im wahrsten Sinne des Wortes. An den Stimmen erkennt man es vielleicht auch schon, wer denn eigentlich hier am Mikrofon sitzt.
Genau, wir wollen für euch einen kleinen Podcast machen. Für euch heißt, wir zwei, Lassie und ich, Daniel und ich, sind Mitglieder des wunderschönen Fanclubs EFC Adlerhorst Waldhessen, der Fanclub in Nordosthessen für unsere Eintracht. Und wir haben uns gedacht, in der schwierigen Phase, in der wir hier sitzen, können wir euch zumindest ein bisschen unterhalten und uns ein bisschen therapieren, glaube ich, für den Lauf der nächsten Wochen, um einfach mal zu gucken, okay, wir schauen mal ein bisschen zurück auf die letzte Saison, gucken mal ein bisschen, wo es hier so rumgeht und wollen mal gucken, wie wir die nächste Zeit jetzt auch irgendwie zusammen verbringen können.
Ja, und der Klausi ist da schon ein erfahrener Podcast-Fuchs, wenn ich das so sagen darf. Ich bin da noch sehr jungfräulich, aber Klausi hat in die Runde gefragt, ob da jemand Lust hat, da das ganze Spielchen mal mitzumachen. Und da habe ich kurzerhand gesagt, jo.
Erste Sache, die wir jetzt mal mit euch vorhaben, wir stellen uns, glaube ich, erstmal vor. Falls es Leute tatsächlich geben sollte, die uns nicht kennen, werden wir jetzt ein bisschen was über uns erzählen. Magst du anfangen, Daniel?
Ich kann gerne anfangen. Ja, ich bin der Daniel, der auch gerne mal in EFC-Kreisen Lassie genannt wird. Eins der jüngeren EFC-Mitglieder, vor allem wenn ich hier neben so einer Ikone wie Klausi sitze. Da gab es schon Fahrten, von denen habe ich schon so viel gehört, von denen kann ich nur träumen. Die habe ich leider verpasst. Ich bin seit 2007 selbst Stadiongänger und als ich zum ersten Mal im Stadion war, hat es mich so gepackt, dass wer mich die letzten Jahre miterlebt hat, mich es auch zu 100% infiziert hat, das Eintracht-Virus, Wortwahl, Virus, nicht gut.
Bloß Entdeckung. Wir haben natürlich, wir achten natürlich auf Social Distancing, haben immer eine Bierlänge Abstand voneinander.
Absolut, absolut. Anderthalb Meter Bierlängen. Ne? Genau. Und seitdem ich dabei bin, bin ich mit vollem Herzen dabei und viel mehr muss man eigentlich an der Stelle nicht dazu sagen.
Kannst du dich an dein erstes Spiel erinnern?
100%. Das war das Heimspiel gegen Hannover in der besagten Saison 2006-07, Rückrunde war das. Hatten wir eine lange Durststrecke hinter uns und das war der erste Sieg seit langem zu der Zeit. 2-0 Turk Takahara und das kann ich so auch in 20 Jahren ohne vorher die Stats zu checken, das habe ich in diesem Fall nicht gemacht, das werde ich einfach nicht vergessen. Jeder, der im Stadion zum ersten Mal irgendwann gewesen ist, wird sich auch heute noch an die Torschützen erinnern. Ich weiß aber nicht mehr die Reihenfolge, wer zuerst gestochen hat. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich Freed from Desire am Ende des Tages in Dauerschleife gesungen habe. Das war nämlich das schöne Naohiro Takahara-Lied.
La 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 Naohiro Takahara.
Ja, ja.
Wundervoll. Ja, 2006, das war noch unter Zeiten von Fridolin den Funkelnden, oder?
So ist es.
Oh ja, sehr schön. Bei mir, das erste Spiel ist tatsächlich auch schon ein paar Tage her. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, hier irgendwie Ikone oder sonst irgendwas. Ich bin tatsächlich Gründungsmitglied des EFC im Jahr 2006 auch schon gewesen. Grüße an den Präsidenten, der war damals auch dabei. Das war in so einer Gartenhütte in Bebra. Mir fällt nur leider nicht ein, wie das Ding da hieß. Wie dem auch sei, seit 2006 im Fanclub Gründungsmitglied gewesen, aber vorher auch schon unterwegs gewesen. Mein erstes Spiel war in der Saison 2000-2001 ein Freitagabendspiel. Die gab es tatsächlich damals auch schon. Es waren so die ersten Freitagabendspiele, die es gab. Damals hat mein Vater, der war damals auch noch nicht im Stadion gewesen, hat damals im Sportriegel in Bad Hersfeld Tickets gekauft für das Spiel, als es den Laden noch gab und es noch Tickets in live irgendwo zu kaufen gab und nicht irgendwie per Online-Ticketing.
Sportriegel.
Was? Witzige Storys auf jeden Fall. Und dann sind wir von Fulda aus mussten wir mit der Bahn fahren, weil der späte Zug nach Hersfeld nicht mehr ging. Und dann waren wir im Stadion gewesen, das alte Waldstadion noch, ich kann mich noch erinnern, wenn du die, es ist auf jeden Fall ein epischerer Moment gewesen, als wie in einem neuen Stadion. Im neuen Stadion kommst du rein und du siehst schon, kannst du ein bisschen durchblicken, wo da alles so grob ist, aber im alten Waldstadion hast du diesen riesen Wall gehabt und bist erstmal ganz hoch gelaufen und hast es dann plötzlich das ganze Stadion rund vor dir. Das war ein total beeindruckender Moment für mich. Und das war, wie gesagt, Freitagabendspiel. Ein gewisser Gerard Asamoah hat damals seine ersten Tore und seine ersten Spielminuten für Schalke 04 gemacht. Blöderweise hat er auch gegen uns genetzt. Wir haben dann das Spiel 2-0 verloren. Aber aus irgendeinem Grund hat es mich tatsächlich so arg getroffen, dass ich auch heute noch hier bin. Und vielleicht zu den ganzen anderen Spielen, die man mal gemacht hat, kommt man vielleicht später auch nochmal. Genau, eigentlich habe ich mich gar nicht vorgestellt, sondern ich habe mich nur mit dem Spiel vorgestellt, aber wie gesagt, mein Name ist Stefan oder auch Klausi, wie man mich liebevoll nennt. Zumindest macht das Lassie.
Klausi und Lassie, die machen das schon so, ne?
Ja, wir sind bekannt für allerlei Schabernack. Gut, so viel zu uns und wie wir zur Eintracht gekommen sind. Wir wollen mit euch jetzt mal zusammen einfach mal schauen, wie ist die letzte Saison eigentlich so gelaufen? Was waren so unsere Highlights und was war vielleicht irgendwie nicht so cool? Woran können wir uns ganz besonders erinnern? Lassie, was war denn für dich so mit die größte Überraschung der Saison?
Die größte Überraschung, wenn man es vielleicht erstmal so sagen möchte, war sicherlich nach dem Abgang der Büffelherde. Nachdem eigentlich personell gesehen gar nicht viel Aufregendes passiert ist, die größte Überraschung vielleicht, wie wir am Ende dastehen. Ne? Mit einem einstelligen Tabellenplatz, ja. Mit einem Halbfinale im DFB-Pokal und mit einem, was ist, haben wir gerade, Achtelfinale, gell? Viertel.
Achtel.
Achtel, ne?
Ja. Ich glaube Achtel, ja.
Ja. Achtelfinale mindestens in der Europa League. Das ist im Gesamtpaket so schon mal etwas, was man von vornherein, wenn auch mit einem möglichen Ausscheiden kein Europa im nächsten Jahr zu Buche steht, etwas, was man grundsätzlich hätte unterschreiben können, weil es hätte auch ganz anders ausgehen können, mit einer Dreifachbelastung in die Saison reingehen, absteigen. Es ist anderen Vereinen schon ziemlich schnell passiert und von daher ist die große Überraschung allgemein vielleicht erstmal das Gesamtabschneiden, würde ich sagen.
Was auch keiner eigentlich so im Vorfeld erwartet hat, dass wir es dann doch, also ich habe ja die Prognosen, liest du ja im Vorfeld der Saison, man kann sich an das Jahr vorher erinnern, wo wir Pokalsieger geworden sind und Boateng und Wolf und Radetzky gegangen sind und man da schon prophezeit hat, die Eintracht wird niedergehen und dann kam es zum großen Aufstieg der Büffelherde. Ja, im letzten Jahr ist die Büffelherde komplett irgendwie gegangen und es wurde wieder prognostiziert, die Eintracht wird es sehr, sehr schwer haben. Es war phasenweise nicht ganz einfach, muss man auch sagen, aber im Endeffekt hat man es dann hinten raus souverän runtergespielt, die ganze Nummer.
Definitiv. Was würdest du sagen? Was hat dich so am meisten überrascht? Vielleicht sicherlich dasselbe, aber vielleicht hast du noch irgendwas anderes, was dir da in den Sinn kommt.
Ja, also mir kommt eine Überraschung, kommt mir arg in den Sinn und das ist eine Überraschung gewesen, nicht ganz so lange her, im Februar, das Europacup-Rückspiel gegen Salzburg. Jetzt fragen sich einige von euch wahrscheinlich, wir haben wir doch auch souverän irgendwie gespieltes Ding. Ja, die Überraschung war für mich der Spieltag, an dem wir tatsächlich irgendwie gespielt haben. Ich war selber in Salzburg, habe meinen Zug und meine Fahrt da so gebucht, dass ich glaube, wir sind Mittwoch hingefahren, Donnerstag wäre das Spiel gewesen und ich wollte Freitag irgendwie zurück. Ja, blöd gelaufen. Wir sind am Spieltag selber, am Donnerstag, bei wunderschönem Wetter in Salzburg mit einer Truppe gestartet zum Mondsee, haben da eine wunderschöne Fahrt um den See rum gemacht, sind dann zurückgefahren. Wir waren alle, also es war so ein 50-Personen-Bus, sind dann alle irgendwie zurückgefahren nach Salzburg und sind aus dem Bus ausgestiegen und dann ging es irgendwie rund das Spielfeld aus. Und wir haben uns erstmal Fragen angesetzt, das Spielfeld aus, ihr habt es auch, was ist mit euch los? Spielfeld aus, ja. Und dann, wenn du jemanden in die Augen guckst und es sagt zu dir einer, das Spielfeld aus, und er fängt nicht an zu lachen, sondern er guckt dich mit ernster Miene an und sagt so, nee. Und dann denkst du, ach du Scheiße. Ja, und ich habe mich so aufgeregt, dass ich erstmal schnurstracks, also wir hatten morgens ein bisschen was getrunken und so, hatten sehr viel Spaß irgendwie gehabt. Und du warst richtig, hast irgendwie Pegel gehabt, warst am Feiern und hast gedacht, geil, so ein schöner Tag, wundervoll. Und dann hieß es dann, ja, Wetter wird ziemlich scheiße und du guckst in den Himmel, sternklarer Himmel, wollte ich schon sagen, sonnenklar, blauer Himmel, überhaupt keine Probleme. Und dann denkst du dir, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Ich war so sauer, ich bin direkt ins Hotel gelaufen, habe erstmal 5 Stunden vor mich hingeschmollt und habe dann mit meiner Freundin noch Rücksprache gehalten und dann habe ich gesagt, ach scheiß drauf, ich fahre da jetzt hier nicht nach Salzburg, dass ich einmal um den Mondsee fahre und fahre dann am Spieltag wieder zurück und habe dann nochmal umgebucht und wir haben dann ein Beistellbett noch reingestellt bekommen in das andere Zimmer, was noch irgendwie gebucht war mit meiner Reisegruppe und dann bin ich tatsächlich einen Tag länger geblieben. Das hat die Zugfahrt konnte ich noch nicht mehr stornieren, aber es hat sich tatsächlich gelohnt. Ich hätte mich, glaube ich, rückblickend gesehen auf diese ganze Corona-Phase unglaublich geärgert, wenn ich die Sache sausen gelassen hätte, sondern es war nämlich dann meine letzte Auswärtsfahrt wahrscheinlich für längere Zeit.
Ja, wie es sich ergeben sollte, ist das wohl so, ne? Und ich sag mal so, das kann sicherlich nicht jeder dann spontan. Man muss mal halt schauen, was hat man für Verpflichtungen.
Muss halt auch die Zeit haben dafür, ne?
Zeit, ne? Ressourcen und wenn man es machen kann, dann muss man es aber machen, ne?
Also ja, hilft nichts. Waren so viele Leute dann noch unterwegs, die teilweise ihre Karten verschenkt haben und wir haben uns die für teuer Geld auf dem Schwarzmarkt gekauft. Ich habe dann natürlich auch gedacht, Mensch, hättest du das vorher gewusst, hättest du dir die 100 paar gequetschte irgendwie gespart. So, aber naja, so geht das manchmal. Lassi, wenn wir auf die Saison auch irgendwie gucken, wer ist denn dein Spieler der Saison? Hast du so einen, wo du sagst, okay, der ist für mich voll rausgestochen aus der Menge und sag ich, boah, das war schon irgendwie ein krasses Ding?
Ja, definitiv. Ich muss sagen, Überraschung der Saison, wenn ich jetzt mal auf den Spieler schaue. Wir waren ja eben bei der Überraschung, ganz klar Kamada, wer hätte ihm das zugetraut? Ja. Ne? Da braucht man eigentlich gar nicht lange drüber zu diskutieren. Ist aber für mich nicht zugleich der Spieler der Saison, wenn es auch irgendwo paradox klingt. Für mich ist der Spieler der Saison definitiv Hinti. Und zwar aus folgendem Grunde. Ich meine, Hinti ist über jeden Zweifel erhaben, ne? Ganz klar. Aber dieser Fuchs, dieser Bad Hersfelder Frechdachs, der hat vor der Saison, ich kann es dir gerade gar nicht mehr oder euch auch gerade gar nicht mehr genau sagen, welche Zahl er genannt hat, aber der hat sich vor der Saison, und das weiß ich noch ganz genau, weil ich es gelesen hatte, ein Torziel für die Saison selbst ausgesprochen. Also er wollte sich auf jeden Fall toppen, er hatte vorher mal 3 oder 4 Buden in einer Saison, das war sein persönlicher Rekord. Er wollte 5 oder 6 machen, meine ich. Und am Ende waren es jetzt 9?
8.
8. 8. 8. Allein dafür und für diese geile Art und Weise, die dieser ehemalige Stürmer vor der Profizeit war, nämlich tatsächlich Stürmer, das erklärt auch einiges, würde ich sagen. für diese Ansage einfach ist er für mich persönlich der Spieler der Saison.
Ich finde die absolut großartig. Ich glaube, wir beide gehören mit vielen anderen von euch absolut zur Hinti-Army. Ich glaube, er hat sich irgendwie mit einem Psychologen oder mit einem Therapeuten oder mit einem Sportpsychologen von der Mannschaft irgendwie, hat die Schwächen analysiert und hat gesehen, ich könnte noch mehr Tore machen. Irgendwie sowas war das. Super geile Story auf jeden Fall.
Ja.
Bei mir muss ich sagen, wenn ich an Spieler denke, es gibt so einige, die die Erwartungen erfüllt haben, die vielleicht schlechter waren als die Erwartungen, wenn man so an beispielsweise Dominik Kor denkt, der aber zum Ende der Saison auf jeden Fall nochmal was aufgeholt hat und von dem ich mir tatsächlich für die nächste Saison sehr viel verspreche. Mal gucken, ob er das auch irgendwie durchziehen kann. Aber wo ich sagen muss, hat mich die Rückrunde und auch speziell in der Corona-Phase sehr beeindruckt, ist die Form von André Silva gewesen, also keiner von uns hat den irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass André Silva zu uns kommt und am letzten Tag der Transferperiode verlässt uns plötzlich Ante Rebic und dann steht plötzlich André Silva da und keiner weiß, wo er eigentlich hergekommen ist. Ja. Und dann ist der Junge, hat sich wahrscheinlich auch gedacht, okay, dann gehe ich halt mal nach Frankfurt, keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und dann ist er tatsächlich die ersten paar Spiele da und hat eigentlich ganz gute Ansätze auf jeden Fall gehabt. Klar musst du dich mit deiner Mannschaft erstmal anfreunden und sowas. Und dann kam diese Länderspielphase, wo er sich verletzt hat und in der Hinrunde zumindest keine Rolle mehr großartig gespielt hat. Hat natürlich auch damit zusammengehangen, dass Gonzalo Paciencia ja eher ein bisschen gesetzter war. Aber in der Rückrunde hat er richtig Gas gegeben. Hat er richtig Gas gegeben und hat man hat gemerkt, dass er absoluten Torriecher hat. Und dass, wenn er den Ball hat, du schon, also so ein bisschen, also hat mich ein bisschen an Luka Jovic erinnert, dass du weißt, okay, wenn Silva irgendwie den Ball in einer gewissen Art und Weise bekommt, kann der das Ding auf jeden Fall netzen. Und ja, das fand ich schon ganz beeindruckend, wie er die Saison auch runtergespielt hat und wie wichtig er dann auch für uns war tatsächlich.
Ja, finde ich auch. Wir haben sicherlich einige Spieler, über die wir uns im Nachgang mit dem Gesamtabschneiden noch sehr, sehr freuen und vor allem im Hinblick auf die kommende Saison auch uns schon freuen können. Dazu kommen wir gleich dann noch mit einem gewissen Ausblick. Silva, muss ich auch sagen, als der Transfer feststand, es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, okay, also auf dem Schirm hatte ich den schon gar nicht. Das will ich mir gar nicht anmaßen. Keiner hatte den auf dem Schirm. Ne? Aber gefreut habe ich mich dennoch, weil ich grundsätzlich den eigentlich immer so in positive Erinnerung hatte. Der wurde ja auch extrem gehypt. Ne? Ich meine, Next Ronaldo und so weiter, mhm. den konnte man ja nur eigentlich mit positiven Gefühlen irgendwie, sobald man André Silva hört, war das eigentlich etwas, wo man sagt, okay, wow, Moment mal, da überlegt man erstmal, schlechter ist es ja nicht. Ne? Also so war das dann auch und am Ende muss man sagen, genau, zu Saisonbeginn meintest du auch eben, blieben die Tore noch so ein bisschen aus. Da war er spielerisch, aber auf jeden Fall schon die ganze Zeit gut mit dabei, auch wenn so mancher meinte, den schon direkt zu verfluchen. Finde ich, hat er so ein bisschen was von einem Miro Klose ohne Tore gehabt.
Ein spielerischer Stürmer. Und ohne Salto.
Ja, ja. Ja, ja. Und ja, mega, was der abgebrannt hat hier nach dem Lockdown. Das ist einfach nur erste Sahne gewesen. Das ist schon richtig, richtig gut. Und da bleibt es auf jeden Fall spannend abzuwarten, wie sich die ganze Situation jetzt gestaltet, ne? Mit dem AC Mailand rund um Rebic, Silva, den Cross-Deal, der eigentlich kein Cross-Deal ist.
Ja, ich habe schon Stories gehört, dass es irgendwelche merkwürdigen Verflechtungen jetzt mit noch Florenz geben soll, wo es dann um noch einen Spieler geht und es so ein Dreiecks-Tauschgeschäft, Gelder hin und her. Also es gibt da ganz merkwürdige Gerüchte im Umlauf, weil ja bei Ante Rebic auch noch Florenz einen Anteil an den Transferrechten hat. Und ja, mal gucken, wie das ausgeht.
Macht es. Ganz egal, wie, macht es.
Ja, okay. Ja, Silver behalten, wir sind zufrieden.
Silver behalten, wir sind zufrieden. Rebic bleibt bei uns, ja, der Pokalheld. Und,
wie krass wäre eigentlich das, wenn Ante Rebic zurückkommen würde und wäre, also das wäre halt echt der absolute Ober, also können wir uns nicht leisten, davon abgesehen, aber das wäre schon oberkrass, die Nummer.
Das wäre heftig, aber ja, wie du schon meintest, ja, aller Spekulationen und Hoffnungen zu viel, glaube ich.
Ja, ja, ja. Es gibt Leute, die sitzen weinend in ihren Kellern und weinen immer noch Ante Rebic hinterher, aber ich sage, okay, es wird schon jemand anders für uns richten. Vielleicht ist das ja an Dejan Jovilic oder Ragnar Ache, unsere Neuzugänge, junge Leute, oder Mr. X, der vielleicht noch vor den Toren Frankfurt steht und an der Mauer kratzt. Mal gucken, wer da noch mit dazukommt zu unserem Team. Ja, yes. Die Saison hat ja so ein paar Merkwürdigkeiten irgendwie gehabt, auch von der Corona-Phase mal abgesehen, mit diesen Spielabsagen, Geisterspielen, die es schon vorher gab. Ich denke an Union Berlin und Arsenal London und so weiter. Das ist eine Saison gespickt mit Merkwürdigkeiten gewesen. Aber gab es denn für dich irgendwie so ein Spiel, was besonders für dich rausgestochen hat aus der aus der Masse an Spielen, die wir tatsächlich dieses Jahr hatten, waren. Es waren ja auch schon wieder über 50 Spiele.
Mhm. Es gab schon das ein oder andere Spielchen. Mich interessiert an der Stelle tatsächlich aber mal, was du so dazu denkst. Deswegen kommt jetzt direkt der Rückpass und ich gebe das Wort mal zurück an dich. Was ist denn dein Spiel der Saison gewesen?
Ja, ja, also ich muss immer davon, also es gibt immer so das Ding so zwischen Spielerlebnis der Saison, glaube ich, und das Spiel der Saison. Ich glaube, das Spiel der Saison, sind wir uns einig, muss das 5-1 gegen Bayern sein. So. Mhm. Aber wenn ich an das Spielerlebnis denke, Sind es immer die Europacup-Auswärtstouren gewesen? Ob wir jetzt dieses Spiel, wo wir uns in London reingeschmuggelt haben, ich habe noch einen Arsenal-London-Schal jetzt zu Hause. Auf jeden Fall nervenaufreibend über so schwedische Agenturen sich Tickets besorgt und dann mit einem Kollegen, der mit uns noch dazu war, wo die Eintracht-Fans gekommen sind, haben Bengalos gezündet, sind wir in Fanshop von Arsenal gelaufen und haben uns als Gäste ausgegeben in völlig gebrochenen Englisch die Leute zugelabert. Das war echt mega peinlich, aber gut. War auf jeden Fall sauwitzig. Aber wenn es um das Spiel der Saison geht, glaube ich, und natürlich auch eins der Erlebnisse, muss es das Spiel gegen Bayern München sein, das 5:1. Also sowas, weiß ich nicht, ob wir sowas nochmal in der Höhe erleben. Ich hoffe, dass ich noch einige Siege gegen Bayern München sehe. Aber ich weiß nicht, ob es unbedingt wieder ein 5:1 sein wird. Das war schon sehr, sehr besonders.
Ja, das war auch die höchste Niederlage des Doublesiegers der ganzen Saison, ne? Auch wettbewerbsübergreifend.
Ja.
Auf jeden Fall muss man an dieses Spiel zurückdenken. Da denke ich auch gerne zurück. Da habe ich, wie es bei Bayern-Spielen halt so ist, ne? Da geben die meisten die Karten doch zurück und sagen hier, nee, kein Bock.
Ja, ja, ja.
Und da habe ich, weil die Karten halt wirklich auf dem Tisch lagen, ne? Keiner wollte sie haben, habe ich gesagt, okay, 2-3 Arbeitskollegen, es waren ja doch 3 Arbeitskollegen, die alle 3 Anhänger des FC Bayern München sind. Ja, die ich zu der kleinen Sadistenshow in die Westkurve mitgenommen habe. Ja, das war schon ganz witzig. Mein Spiel der Saison ist allerdings ein anderes.
Tatsächlich, ja.
Tatsächlich, ja, war eine wunderschöne Auswärtsfahrt. Da muss man noch sehr weit zurückdenken. Das war nämlich der 5:3 Sieg in Mannheim.
Ah, ja.
Okay. Das war ja eins der letzten, eben haben wir schon über ihn gesprochen, Rebic, eins der letzten großen Spiele vom Ante für uns. Da hat er bei den mehreren, ne, waren ja 3 Tore, bei den Torjubeln auch sehr verhalten, ne, wie er manchmal oder oftmals so ist. Ne?
Diese Arroganz aus diesem Menschen gesprochen hat.
Ja, ja.
Die erste Halbzeit nichts auf die Ketten gekriegt. Jeder hat ihn gehasst. Und ja, zweite Halbzeit ist Geschichte, ne?
So ist es. Und da waren natürlich auch in aller Munde, ne? Er hat ja des Öfteren da zu dem Zeitpunkt schon seinen Wechsel verbal, medial angetrieben. Und dann kommt natürlich dieser Rebic da raus, ne? Der die Dinger da reinmacht und dann hier von wegen sich das Ohr hält und sagt, was wollt ihr eigentlich, ne? Hört jetzt endlich mal auf mich, ich habe noch ein bisschen was auf dem Kasten, ich habe euch genug geliefert, jetzt lass mich endlich ziehen. Gut, dankeschön, hast du schön gemacht und jetzt fahren wir weiter.
Dankeschön, auf Wiedersehen. Na ja, gut, okay.
Das war auf jeden Fall eine geile Erfahrung, war auch mein erstes Mal bei Waldhof im Stadion und ja, das war einfach so eine schöne Party, ne?
Ja.
Kurze Zeit stand es auch auf der Kippe, dachten wir uns, ganz ehrlich, da freuen wir uns halt für die Kollegen für Waldhof.
Ja, Soleimani das 3:0 genetzt hat. Ich weiß nicht, 2:0, 2:0 haben die geführt.
Ja,
ne?
Ja. Das war ja ein merkwürdiges Spiel auf jeden Fall auch.
Voll, ja. Voll. Mega merkwürdig. Aber wir sind auch mit dem Bus, glaube ich, hingefahren. Das war noch, wir sind dann in Frankfurt, also sind wir eingesammelt worden oder war ich in Hersfeld? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir mit dem Bus nach Mannheim gefahren und wer die Situation in Mannheim kennt, wir hatten auch mal eine Fahrt, damals als die TSG Hoffenheim aufgestiegen ist in die erste Bundesliga, haben die eine Saison lang in Mannheim gespielt. Und da sind wir auch mit dem Bus nach Mannheim gefahren und damals war mir schon bewusst, dass es ein ewig langer Gewaltmarsch ist von diesem scheiß Busparkplatz irgendwo bei der SAP-Arena bis zu dem Stadion hin. Das war schon, ist besonders, aber das Stadionerlebnis ist halt in Mannheim schon ziemlich geil, muss man schon sagen.
Deswegen kannst du den Weg also auch so gut. Ich weiß noch, dass du nämlich bei dem Waldhofspiel dann so ein bisschen den Marsch angegeben hast, von wegen, hier geht's lang. Und ich habe mich an dich gehalten. Und irgendwann haben wir uns aber wieder getrennt, weil du auch woanders dein Ticket hattest.
Ja, ja, ja. Man muss immer irgendwie den Leuten hinterherlaufen. Und dann ging es irgendwann so eine Schlucht nach unten, einfach durch so ein paar Bäume durchstürzt und dann steht man irgendwo auf der Straße vorm Stadion. Da kann ich mich so grob dran erinnern. Aber ich war tatsächlich schon, ich war nochmal in Mannheim, ein Kollege von mir ist Mannheim-Fan, da habe ich mal ein Spiel vierte Liga gegen Eintracht Trier geguckt. Das war auch, war auch mal ganz spannend.
Cool, cool. Ja, das ist auf jeden Fall auch auf meiner To-Do-Liste, mal ein Waldhofspiel ohne Eintracht-Beteiligung zu sehen. Why not?
Why not? Why not? gibt so einige Sachen, die man sich mal angucken kann. Mein lieber Freund aus Baumbach, jetzt in Ravensburg, ich grüße mal an die Runde. Er weiß, dass er gemeint ist. Wir haben ja schon so ein paar Spiele auch auswärts mitgemacht, beziehungsweise auch so ein, zwei Groundhopping-Touren. Wir sind mal in die Schweiz gefahren zum FC St. Gallen, damals als die Schweizer Liga wurde, damals früher angepfiffen als die Bundesliga, irgendwie 3-4 Wochen vorher. Wir haben uns gedacht, wir haben gerade nichts vor, fahren wir mal in die Schweiz. St. Gallen gegen FC Basel. Damals habe ich tatsächlich damals schon den FC Basel mal angeguckt. War schon ganz witzig, in Polen gewesen, und aber auch mal bei Waldhof Mannheim. Ist mal ganz interessant, auch mal aus dem Eintracht-Kosmos mal über da drüber zu schauen und sich mal andere Spiele anzugucken, auf jeden Fall.
Ja, ja. Eine witzige Erfahrung auch. Gut, das war eigentlich schon so gefühlt Eintracht-Kosmos, war das erste Spiel von Alex Meyer für St. Pauli. Bin ich mit auch EFC-Kollegen, die werden an der Stelle auch grinsen, werden sich sicherlich noch dran erinnern, einfach mal nach Darmstadt gefahren. Weil wir gesagt haben, das erste Spiel vom Alex Meyer, Fußballgott, das müssen wir uns auf jeden Fall geben, welches er nicht im Eintracht-Dress spielt.
Ich habe bei dem Bayern-München-Spiel, wenn wir darauf mal kurz zurückkommen, bei dem Bayern-München-Spiel hatte ich einen Kollegen von mir dabei aus Hannover. Und den Kollegen von mir aus Hannover, den habe ich in vielerlei Hinsicht erzogen. Den habe ich im Studium kennengelernt, und damals hat er keinen Apfelwein getrunken und war Hannover 96-Fan.
Nein.
Ja, und ich hatte ihn dann mal mitgenommen im Winter. Du musst ja die Leute so ein bisschen anfixen. Wir in Frankfurt wissen, wie das funktioniert. So, zum FSV sind wir damals gegangen, und da habe ich ihm heißen Apfelwein angedreht. Und das fand er dann gar nicht so schlecht. Er sagt, oh ja, vielleicht kann man mal trinken. Und dann arbeitest du dich zu Süßgespritzen irgendwie vor. Und mittlerweile ist er immer, wenn er mal hier in Frankfurt ist, lädt er sich das Auto voll und trinkt jetzt sauer. Und damit, ich glaube, das ist so eine Linie, wo man dann sagen kann, da kann man zufrieden mit sein. Der war auch mit bei dem Bayern-München-Spiel. Habe ich da witzigerweise auch mitgehabt. Und jetzt habe ich aber den Faden verloren. Was wollte ich eigentlich sagen? Mit dem war auch noch irgendwas anderes. Vielleicht komme ich später nochmal drauf. Ist ja egal.
Bestimmt.
Ist ja egal.
Wenn es wichtig gewesen ist, dann kommst du auch wieder
drauf. Ja, das ist, wenn man zu weit ausholt und eigentlich den Punkt vergisst, den man eigentlich machen will. Deswegen machen wir jetzt einen Punkt und kommen zum Tor der Saison. Gibt es ein spezielles, an das du dich gerne zurückerinnerst?
Ja gut, vor kurzem ist ja so ein schönes Tor geweht worden zum Tor des Monats in Co-Produktion. Natürlich ganz klar das Hackentor von André Silva mit Kamadas Tänzchen vorweg. Mir bleibt aber auch noch ein anderes feines Törchen in Erinnerung. Und zwar der Strahl von Almami Touré gegen Leipzig.
Ah ja, ja.
Das war ein geiles Ding, das muss ich schon sagen.
Ja. Also allgemein glaube ich, diese Red Bull-Spiele in dieser Saison, die 4 Stück, die wir da irgendwie hatten, das war so, wir hatten ein sehr großes innerliches Blumengießen auf jeden Fall bei diesen Spielen, das war sensationell. Und Touré, auch wenn er nicht so viel danach mehr auf die Kette bekommen hat. Dieses Ding war absoluter Oberhammer.
Ja, ja, ja. Wie besagt, so ein schöner Sticker, den man ab und zu irgendwo kleben sieht. Ganz Frankfurt hasst Rattenball. Es ist ja einfach nur fürs romantische Fußballherz, nicht nur für den Eintrachtler, ist das schon ein krasser Februar gewesen, vor dem wir standen, wo wir dachten, okay, ganz ehrlich, wir könnten uns höchstwahrscheinlich hier aus 2 Wettbewerben verabschieden. Und dann sehen wir zu, dass wir über die Liga irgendwie die Saison retten. Aber Pustekuchen, wir haben einfach 2-mal RB rausgehauen. Was ein geiler Februar.
Ja, voll. Mega gut. Bei mir bleibt tatsächlich auch ein Tor hängen, an dem Kamada beteiligt war, aber allerdings nicht als Vorlagengeber, sondern tatsächlich als Torschütze. Er heißt übrigens Daich Kamada, habe ich letztens lernen müssen. Nicht Daichi, scheinbar wird er Daich ausgesprochen.
I ist stumm.
Das I ist stumm. Lern mal Deutsch. Genau. Und zwar war das Tor gegen Arsenal London, das zweite von ihm. Er hat ja 2 geschossen an dem Tag. Und zwar deswegen, weil, also wir waren ja alle inkognito vor Ort, haben ja alle in diesem Mittelrang irgendwo gehockt, so 500, 600 Frankfurter, die sich alle so beäugt haben. Und nach diesem Tor sind alle Dämme gebrochen. Wir waren alle irgendwie ruhig gewesen und es war irgendwie 80. Minute, da war es völlig egal. Yeah. Wir haben mega scheiße gespielt. Das Spiel war echt kacke. Also wir waren wirklich nicht gut, aber Arsenal war auch nicht gut. Das Stadion war, wenn überhaupt, zu einem Drittel gefüllt und plötzlich drehen diese, das ist, heißt ja nicht umsonst Highbury the Library, also es war halt wirklich nicht viel los, du hast nichts gehört, es war stumm und in der 88. Minute hörst du nur Frankfurter, die völlig am Ausrasten sind, weil da sind alle Dämme gebrochen, das war völlig egal. Dann hast du, es war ja in so einem VIP-Bereich, da sind hinten im VIP-Bereich überall die Becher rumgeflogen, es ist richtig abgegangen, war
mega.
Supergeil. Und nach diesem 2-1 war es uns dann völlig egal und das haben uns auch alle in Ruhe gelassen. Wir sind wieder in unsere Unterkunft angekommen, haben noch ein bisschen weiter gefeiert in Camden Town und waren sehr glücklich auf jeden Fall.
Ja, das ist dieser Moment, wo du dann, vorhin habe ich es noch gesagt, man muss halt überlegen, ob man es machen kann. Ressourcen müssen stimmen. Und dann macht man es einfach. Ich hatte nämlich auch einen Flug gebucht, den ich nicht zurückgestattet bekommen habe. Und habe es aber trotzdem gelassen. Da hätte ich es machen sollen, genauso wie du.
Ja, ja. Manchmal hat man diese Situation, wo man sich dann fragt, verflixt nochmal, warum habe ich das nicht gemacht? Aber es hätte uns auch passieren können, dass wir 6-mal abgeschossen werden und wir gar nicht ins Stadion reingekommen wären und ich 150 Euro für die Karte umsonst rausgeworfen habe, weil ich nicht durchs Tor gekommen bin. Da steckt man nicht so drin, aber dieser Nervenkitzel hat es irgendwie auch ausgemacht, keine Ahnung.
Ja.
Wir wollen in unsere erste Kategorie mal starten. Nach dem Saisonrückblick wollen wir mal einen kleinen Ausblick wagen.
Auf jetzt Eintracht. Unser Blick auf das nächste Spiel.
Und zwar wollen wir jetzt mal gucken, wie das nächste Spiel, was auf dem Programm steht, für uns laufen wird. Und zwar das Spiel gegen den FC Basel.
Ich dachte schon, du sagst jetzt Monaco.
Ah, Monaco. Ich weiß ja gar nicht, wann ich das Ding rausbringe, aber wahrscheinlich hört ihr das noch, bevor Samstag das Spiel gegen Monaco ist. Man muss vielleicht sagen, wir haben heute Donnerstag, der was ist das, 30. Juli. Mal gucken, wie ich das zusammengeschnitten bekomme. Lassie, was erwartest du denn von dem Spiel?
Basel jetzt, ne?
Basel. Wir reden von Basel. Sicherlich.
Was erwarte ich? Ich habe ehrlicherweise lange nicht mehr drüber nachgedacht. Man ist jetzt gerade so ein bisschen in dieser Sommerpausenflaute drin. Mm. Und jetzt langsam können wir uns vor allem jetzt auch mit dem Testspiel, das ansteht, so ein bisschen darauf besinnen, dass wir die Sinne wieder schärfen, vor allem die Spieler. Vom Basel-Spiel erwarte ich halt ganz klar ein Feuerwerk, das möglicherweise in alle Richtungen ausstrahlt, denn wir müssen uns vor Augen halten, oder das werden sich sicherlich auch die Mannen auf dem Platz vor Augen halten, volle Offensive, komme was wolle. Es reichen keine 3 Tore, es reichen nur 4 Tore, um das Stadion als Sieger zu verlassen. Spätestens im Elfmeterschießen dann wird das vierte Tor dann eben fallen. Fakt ist einfach, dass wir die Dinger machen müssen und da wird, glaube ich, sehr, sehr viel nach vorne gehen. Taktiert wird er, es wird natürlich taktiert, aber ich glaube, dass Hütter ganz genau weiß, dass wir schnell die Tore machen müssen, bevor uns die Zeit davonrennt. Von daher wird es in der ersten Halbzeit direkt volle Kanne draufgehen.
Wenn ich jetzt mal an das nächste Spiel denke, dann tun sich bei mir auf jeden Fall eine ganze Menge Fragezeichen irgendwo auf. Ich denke als allererstes dran, okay, es gibt jetzt 1000 Theorien irgendwie über das nächste Spiel. Die einen sagen, okay, die Eintracht ist jetzt 4 Wochen weg gewesen, das wird mega schwer, da irgendwie ranzukommen. Die anderen sagen, okay, Basel hat jetzt die nächsten, keine Ahnung, 6 Tage, 3 Spiele. Die müssen auch irgendwie zusehen, dass sie irgendwie ihre Sache da irgendwie zu Ende spielen. Ich bin ja mega unsicher, wie die Sache läuft. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, aber auf das kann ich mich nie verlassen. Wer die Eintracht kennt, weiß, wenn man ein gutes Gefühl hat, geht diese Sache manchmal nach hinten los, nicht immer. Meistens, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, funktioniert es dann doch irgendwie, wie bei so einem Bayern-Spiel. Aber gut, ich weiß überhaupt nicht, was man so von dem Spiel erwarten kann. Ich bin aber eher dazu geneigt zu sagen, vielleicht hätten die Basler doch Bock, früher in Urlaub zu fahren, wenn die Liga dann doch rum ist. Und wenn man dann 3 Tage später dann noch das Europacup-Spiel nach Ende der Saison noch irgendwie hat und dann noch ein Turnier spielen muss, ist man dann doch lieber vielleicht 2 Wochen früher in Urlaub. Wer weiß. Man steckt ja da nicht so drin. Das ist ja alles Haarspalterei und sehr viel Konjunktiv auf jeden Fall.
Ja gut, man muss auch so sehen, die Basler sind wieder kein Meister geworden. Ne?
Mhm.
Und das ist sicherlich deren Anspruch, ganz klar.
Ja.
Und überdies dann auch noch nach einem Polster eines 3-0-Hinspiels auswärts, da rauszufliegen, ist sicherlich auch nicht deren Anspruch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die das Nötigste dafür tun, das, das Ding nicht aus den Händen zu geben, weil, ja, weiß nicht. Ja,
Bock hat da keiner drauf, rauszufliegen in so einer Situation, aber naja, wir stecken da alle nicht so drin. Mal gucken, es ist auf jeden Fall ein ziemlicher Kaltstart, vor allem für unser Team, dass jetzt irgendwie, normalerweise hast du ja, keine Ahnung, im Monat irgendwie 5 Testspiele gegen irgendwelche Kreisligisten oder Kreisoberliga-Teams und dann noch ein, zwei vielleicht Zweitligateams und jetzt steigst du direkt irgendwie ein mit dem zweiten Spiel gegen einen Schweizer Serienmeister von früher, der dich vorher im Frühjahr noch 3-0 weggeputzt hat, zu Hause, bei uns zu Hause. Das wird auf jeden Fall mega spannend. Irgendwie freue ich mich drauf, auch wenn es wieder Corona-Bedingungen sind, aber mal gucken.
Gut, so langsam ist es einfach so, da werden die einen jetzt den Kopf schütteln, werden sagen, auf gar keinen Fall. Die anderen werden sagen, ja, irgendwie hast du da schon recht. Es bleibt uns eigentlich derzeit gar nichts anderes übrig, als die Spiele so zu nehmen, wie sie sind. Ich meine, wir haben jetzt schon einige nach Corona-Spiele gesehen, ohne uns im Stadion, einfach vorm Fernseher. Aber irgendwo, ganz ehrlich, vor allem jetzt, nachdem wochenlang nicht mehr in Deutschland gekickt wird und wo wir gesehen haben, wer in den anderen Ligen sich die Titel errungen hat. Es war ja irgendwie immer Fußball gegeben und irgendwo will man da schon die eigene Mannschaft wieder kicken sehen. Und also ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass der Eintracht wieder am Ball ist. Und natürlich ist es aber kein Dauerzustand, ganz klar. Wir wollen natürlich wieder dahin, wo wir hingehören. Und ja, das macht nur traurig, wenn man daran denkt. Ich war heute im Main Tower und war im 38. Stock und dachte mir so, oh, 38.
Ja, man verbindet allen möglichen Kram damit. Das ist, wenn du, mir ist das letztes passiert, da habe ich mir morgens einfach irgendwie so ein Support-Video mal kurz reingezogen. Da wirst du plötzlich total emotional und dann denkst du, ja, oh fuck, ey. Unglaublich. Aber gut. Ja gut, wenn wir jetzt an das Spiel denken, mal raus aus der Emotionalität, rein in die harte Realität.
Hinein.
Hinein, vollkommen hinein. Wie würdest du denn aufstellen für das nächste Spiel?
Wie würde ich aufstellen?
Dreierkette? Viererkette?
Ich glaube, dass wir mit der Dreierkette auf jeden Fall gut waren. Wir müssen Tore schießen. Ne? Ja. Von daher, also auf dem Hasebe können wir nicht verzichten in diesem Spiel. Ich glaube, dass es besonders wichtig ist, in so einem Spiel, wo wir wirklich alles nach vorne werfen, dass da der intelligenteste Mann des ganzen Vereins irgendwo noch die Strippen in der Hand hat und nicht das von der Bank aus mit beobachtet. Erholt ist er auf jeden Fall und Hütte hat ihm ja in dieser Saison noch mehr als zuvor immer wieder seine Pausen gegeben, weil er eben weiß, neulich hat er sich dazu bekannt, dass das sein Lieblingsspieler ist, ne? Hütte. Hat
echt?
Über Hasebe gesagt, ja, ich muss es so sagen, er ist mein Lieblingsspieler. da kann er natürlich.
Kannst du nicht, stell dir mal vor, du bist Papa oder sowas und sagst dann, wer ist dein Lieblingskind? Das ist doch normal bei Trainern auch so, aber gut.
Ja, die meisten verheimlichen das.
Ja, Hütte ist aber eine
ehrliche
schon.
Haut. Ne? Ja. Jedenfalls hat er ihm schön seine Denkpausen gegeben. Nicht Denkpausen, sondern seine verdienten, lohnenden Pausen, wenn man es aus dem sportwissenschaftlichen Jargon heraus sagt. Weil er halt natürlich seine 500 Jahre alt ist und da natürlich auch nicht aufspielen kann, wenn er drei Spiele die Woche hat. Also aber jetzt ist er erholt. Ne?
Dreierkette mit Hase B. Und
mit Hase B, Hinti natürlich, ne? Ganz klar.
Hinti.
Einer muss ja die Tore machen.
Wer spielt rechts?
Ja, Vater Abraham, ne?
Vater.
Darf der? Nee, warte mal.
Der Einzige, der gesperrt ist, ist, glaube ich, Gibril Sow.
Ja.
Abraham müsste eigentlich spielen, ja.
Ja. Okay.
Im Tor? Ein Tor. Ist keine Frage, oder?
Ein Tor, ja, schwierig. Was machen wir da?
Die Nummer 1 ist, denke ich, gesetzt.
Ich weiß nicht, ob wir noch den einen oder anderen Keeper an Hertha BSC loswerden und das Ganze von Hütter doch nur Show ist.
Nachher wechselt Zimbo zu Hertha. Ja, wir haben einen super Torwarttrainer, von daher. Und da kann Zimbo auch gerne bei uns bleiben. Ist ja eine alte Frankfurt-Ikone.
Absolut, absolut.
Bin ganz froh drum.
Ja, der Trapo im Tor, ganz klar. Und Trapo ist auch schon an diejenigen, die hier Social Media aktiv unterwegs sind, da muss man schon sagen, das ist halt eine Vollmaschine. Ne? Das ist einer, der könnte sich auch neben Sergio Ramos stellen, muss sich nicht verstecken. Ne?
Ja, Lessi und ich machen dann für das Titelbild vom Podcast stellen wir Kevin Trapp und wie heißt seine Frau?
Isabel Goulart.
Isabel Goulart, die Hebefigur nach.
Ja, ja. Mal gucken, ob wir es hinbekommen.
Wer ist wer? Ich bin Isabel
Goulart. Ja, klar bist du Isabel.
Ja.
Habt ihr auch denselben Haarschnitt? Fast.
Wie sieht es im Mittelfeld aus, mein Lieber? Doppel-6?
Auf den, ja. Vielleicht erstmal von den Flanken angefangen. An Kostic führt natürlich kein Weg vorbei. Den haben wir auch, viele sagen ja, wir hätten mit Kostic im DFB-Pokalspiel gegen die Bayern, hätten wir es nicht verloren.
wäre Fahrradkette, sagt ja. Einst ein Philosoph.
Ja. Aber gut, jetzt ist er dabei. Und spannend finde ich halt dann auf der anderen Seite. Da werden sich auch die Geister scheiden. Aber ich glaube, dass er ist auch in den letzten Spielen auch wieder so ein bisschen heißer geworden, dass Da Costa das Ding wieder reißen sollte. Vor allem, um ihm einfach das Vertrauen zurückzugeben, dass er auch verdient hat, damit wir ihn halten können, weil ich fände es super, super schade, wenn wir den vergraulen.
Ja. Danny steckt eine ganze Menge Power, eine ganze Menge Druck, die er ausüben kann, die wir auf jeden Fall gebrauchen können bei dem Spiel.
Ja, ja. Zurück zum Sechser. Doppel-6.
Doppel-6 ist wahrscheinlich die Variante, die Standard ist bei uns, mehr oder weniger, oder?
Das muss eigentlich besetzt werden durch Seppel, Rode und Hardcore, oder?
Ja, wäre ich genau der gleichen Annahme. Hardcore, Seppel, Rode auf der Doppel-6 ist, glaube ich, die wahrscheinlichste Variante von allen.
Ja, was sagt ihr?
ob da was kommt. Nein, und vorne, in der Mitte, haben wir noch einen Mittelfeldspieler oder fährst du 3 Stürmer auf?
Wir brauchen auf jeden Fall einen, der so ein bisschen das Spiel lenkt, haben wir aber leider nicht. Nee, ich würd dann Kamada im Mittelfeld.
Als offensiver Mittelfeldspieler, Hängespitze.
Genau. Und einen portugiesischen Doppelsturm.
Paciência und Silva tatsächlich, beide.
Ja.
Da wäre ich ja tatsächlich mal gespannt drauf. Wir haben ja Gonzalo lange nicht mehr gesehen, tatsächlich aktiv.
So ist es.
Es wäre, ich haben die überhaupt mal zusammen gespielt? Doch, 1-2 Spiele haben sie zusammen gemacht, ne?
Doch, das schon. Da ist, das war die Zeit, wo André Silva dann eher noch nicht als Torjäger brilliert hatte. Hinrunde eben.
Ja, Gonzalo.
Und da hatte das André Silva auch das ein oder andere Tor, glaube ich, auch für Gonzo aufgelegt, wenn ich mich recht erinnere.
Ich schließe mich da auf jeden Fall dir an. Ich hatte erst im Kopf Bas Dost anstatt Gonzalo Paciência, aber ich halte das für eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Bei Bas Dost müsste man halt gucken, können wir seine Kopfballstärke vorne auch gebrauchen. Ich glaube, da kommt es so ein bisschen auch auf den Gegner drauf an. An einer Stelle hätte ich anders aufgestellt, und zwar war das Thema Hasebe, weil er kommt ja gerade zurück von einer schweren Verletzung. Da kommt es halt mehr, also mir würde es echt drauf ankommen, können wir es riskieren, Hasebe jetzt reinzuschmeißen. Dann hätte ich gesagt, wenn wir sagen, okay, das Risiko ist zu groß, dass er sich vielleicht doch noch irgendwie längerfristiger am Knie verletzen kann und dieses Jahr, sein letztes Jahr bei uns im Verein nicht mehr ausspielen kann, das Risiko zu groß ist, hätte ich gesagt, okay, wir ziehen Hinti in die Mitte und lassen Evan Ndika auf der linken Seite in der Abwehr spielen. Aber da steckt Adi Hütter wahrscheinlich tiefer drin wie wir. Wir hoffen auf jeden Fall, dass er das Bestmögliche für uns rausholt. Ansonsten sind wir uns, glaube ich, da sehr, sehr einig, was das angeht.
Hoffen wir es.
Was tippst du denn für das Spiel? Das hier, jetzt wird's interessant. Ein kleiner Blick in die Glaskugel.
Ach ja, was tippe ich fürs Spiel? Ja.
Das könnte alles werden. Also wir könnten irgendwie gefühlt, spielen wir, also ich glaube nicht, dass wir hoch verlieren. Also noch so ein 0-3 kriegen wir nicht. Aber es könnte irgendwie so ein 1-1 oder 2-2 oder sowas werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Basel hinten komplett irgendwie zumacht. Aber genau, schieß doch mal los. Wie schätzt du die Lage ein?
Ah ja, ich bin, wer mich kennt, der kennt mich in solchen Momenten als den Träumer. 4-1 in der Verlängerung.
4-1, also 3-0 ja, steht ja, es, dann ja, geht es ja, in die Verlängerung. Ja, ja, Basel ja. macht ein Ding und wir machen dann 120. Ja?
Ja, mal gucken. wer möchte ich mich nicht festlegen.
Ja, Torschütze fürs 4-1? Inti, oder?
Nee, das macht dann der Bass.
Macht der Bass?
Der kommt dann rein und dann köpft er da irgendwie das Ding.
Okay, ich glaube, da können wir uns mehr oder weniger drauf einigen.
Unterkante der Latte.
Da können wir uns drauf einigen, um noch was anderes mit reinzubringen. Ich sage 4-0 in der regulären Spielzeit. Wir kriegen hinten keinen. Ich bin gespannt. Man muss ja optimistisch bleiben. Wir bleiben optimistisch. Gucken wir mal, wie es ausgeht. Jetzt haben wir ganz, ganz viel gesprochen über die letzte Saison, über unseren Ergebnistipp jetzt für das Spiel in Basel. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Kategorie für heute. Das ist
Adlerhorst Classic, Geschichten aus dem Wald.
Adlerhorst Classic, Geschichten aus dem Wald. Nicht nur aus dem Stadtwald, sondern auch aus unserem schönen Wald Hessen, wo wir herstammen. Und zwar haben wir uns heute für die Kategorie überlegt, was war denn unser erstes Europacup-Spiel und wie haben wir das verbracht? Magst du anfangen?
Gerne, gerne. Mein erstes Europa-League-Spiel. Wer aufmerksamer Zuhörer ist, der hat eben mitbekommen, dass ich zum ersten Mal in der Rückrunde erst 06, 07 im Stadion war. Und da waren wir leider schon ausgeschieden.
Ja.
Das war eine spannende Saison, die ich vom Fernseher aus verfolgt hatte. Was hatten wir da? Fenerbahce, Palermo, Newcastle?
Newcastle, ja.
Ah. Sprich, das nächste Mal sollte dann meine erste Europa-Erfahrung werden. Und das war das Playoff-Heimspiel gegen Karabakh Aghdam. Ja, vorhin, also das ihr merkt es ja, ne? Wir quatschen hier munter drauf los. So ein kleines bisschen nur die Themenübergebiete hat mir Klausi an der Stelle im Vorfeld mal so ein bisschen zugeschmissen. Mach dir mal Gedanken, was war denn eigentlich dein erstes Europa-League-Spiel? Und da musste ich erst mal überlegen. Meine Antwort war, was habe ich gesagt? Irgendein
Quali-Spiel
gegen irgendeine Trümmertruppe. Da musste ich erstmal nachgucken und dann kam dann doch die Erinnerung mit Blick in die Google-Bildersuche, was denn eigentlich für eine Choreo anstand. Das war diese wunderschöne, klassische Choreo, einfach mit dem schönen roten Adler auf schwarzem Grund.
Über die Gegentribüne noch, glaube ich, Europacup.
Genau, Europacup auf der Gegentribüne, die war auch noch voll. Und wunderschöne Choreo. Wenn ihr mal eingebt, Eintracht Karabakh Choreo, werdet ihr euch spätestens dann zurückerinnern. Und wenn man überlegt, was da an Choreos noch nachgekommen ist, ne, dann fällt so eine schöne Choreo schon fast in Vergessenheit. Aber ja, dann kam doch so ein bisschen die Erinnerung zurück. Das war nämlich das Rückspiel. Das war 2-1 zu unseren Gunsten ausgegangen. Und das Hinspiel mit 2-0 letztendlich eine safe Nummer. Die Torschützen beim Heimspiel, da musste ich tatsächlich nachgucken, eben waren Alex Meyer, Fußballgott, und Takashi Inoue. Ja, viel zu dem Spiel kann ich gar nicht sagen. Viel weiß ich nicht mehr. Aber was vielleicht wesentlich interessanter ist an der Stelle, und da kann ich mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, wie wir eigentlich zu diesem Spiel gekommen sind. Und dann will ich vielleicht einfach nur kurz da die Vorgeschichte zu erzählen. Jeder erinnert sich noch an das Spiel gegen Wolfsburg am 34. Spieltag. der HSV uns im Nacken hatte die Chance, theoretisch.
Das hört sich völlig utopisch an, wenn man das der HSV saß uns im Nacken in der Qualifikation für die Europa League. Welchem Zeitalter ist das denn passiert?
Ja, ja. Wahnsinn, oder? Das waren Zeiten. Jedenfalls der HSV gegen Leverkusen war das.
Ja.
Ne?
Ja. Tor in Leverkusen, ja, ich erinnere mich.
Genau. Tor in Leverkusen und so über ein Tor der
Stefan der, Kiesling.
Der Offenbach-Freunde gefreut haben wir uns wahrscheinlich selten. Ne? Ja.
Ich hab, glaube ich, 10 Sekunden lang nur auf dem Boden gelegen und über mich sind 20 andere Personen irgendwie drüber gefallen. Auf jeden Fall verrückt.
Neben mir einer auf dem Boden gelandet, auf ihm drauf einer, der doppelt so groß war, auf ihm drauf noch ein Hans Bambel. Wir haben den einen hochgezogen, den anderen, der ist schon halb selbst aufgestanden. Und der ganz unten steht auf, das ganze Gesicht voller Blut. Ne?
Oh Gott.
Er mit dem Gesicht unter die Nase gerieben, guckt erschrocken auf seine Hand, alles rot und es floss weiter. Ich lege meine Hand auf seine Schulter, hey, alles cool bei dir? Und er schüttelt den Kopf, guckt hoch, macht große Augen, Europa! Und ich, ja! Und dann waren wir wieder zurück in der Szene, wo wir gejubelt haben. Werde ich nicht vergessen. Geiler Moment.
Wie so eine kleine, so als ob du außen stehen würdest von dieser ganzen Szenerie. Sensationell. Großartige Story.
Absolut.
An der Stelle einen kleinen Gruß an unsere Freunde vom EFC Mückenstürmer Bad Hersfeld, den ihr Haus- und Hoffotograf war, glaube ich, der einzige bei uns aus dem Landkreis, der es damals nach Aserbaidschan geschafft hat. Ich glaube, es waren damals in Baku, also Karabach-Akdam, die spielen in Baku und nicht auf Bergkarabach. Der Einzige, der es damals hingeschafft hat, war der Haus- und Hoffotograf des EFC Mückenstürmer. Einer von, ich glaube, 600 Leuten, die da waren. So. Und Baku ist halt auch nicht ganz einfach, da hinzukommen. So, das hätte uns ja jetzt, hätten wir das, wäre Fahrradkette gegen Chelsea. Ich will gar nicht so viel darüber erzählen, weil es ist so ein bisschen tut es weh, aber egal. Aber liebe Grüße nach Bad Hersfeld. Der Kollege weiß das bestimmt, wenn er sich das anhört, wer gemeint ist. Einer der einzigen bei uns aus dem Landkreis, der damit hingefahren ist.
Schöne Geschichte.
Ja, mein erstes Europa-League-Spiel war tatsächlich aus Daniel seiner ersten Saison, wo er zur Eintracht gekommen ist. Allerdings nicht in der Rückrunde, sondern natürlich in der Hinrunde. Und zwar war es auch eine der ersten Fahrten, die wir als Fanclub irgendwie gemeinsam gemacht haben. Und zwar gegen den Brøndby IF, Brøndby Kopenhagen. Ich war noch ein bisschen jung für das Auswärtsspiel. Meine Eltern hatten, glaube ich, gefragt, ob ich einen Vogel habe. Aber zum Hinspiel bin ich tatsächlich mit dem Bus gefahren und ich war total genervt. Ich war richtig genervt, weil das Spiel war, glaube ich, 20.45 Uhr oder sowas, wie diese Europacup-Spieler halt sind. Und wir sind viel zu spät weggefahren. Ich weiß nicht, 18 Uhr weggefahren oder sowas. Wow. Und ja. Und eine Sache, die ich abgrundtief hasse an Spieltagen, ist, wenn du zu spät am Stadion bist und du musst hetzen. Ich bin lieber wenn du dich an Mailand erinnern kannst, so 3-4 Stunden vorher am Stadion und bin auch lieber eine Stunde vorher im Stadion drin, als 20 Minuten zu spät zu kommen. Ich hasse das wie die Pest. Und tatsächlich war es damals so. Erste Europacup-Spiel in meinem Leben. Der Bus hat totale Verspätung gehabt. Wir haben übel im Stau gestanden. Ich habe mal nachgeguckt, es waren 40.000 Zuschauer. War nicht mal ausverkauft, die Bude. Verstehe ich bis heute nicht, warum. Aber gut, es waren noch andere Zeiten. Und ja, wir sind erst, also ich habe mir so sauteure Karten irgendwie gekauft, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich keine mehr bekomme. Damals 40 oder 45 Euro Mitte an der Gegentribüne, irgendwo ganz oben, mega Blick gehabt, aber es war halt, naja, auch ein bisschen weiter weg vom Busparkplatz. Deswegen bin ich dann, als wir tatsächlich irgendwo gelandet sind und uns unser liebenswerter Busfahrer dann rausgelassen hat, er hat uns auch vorher irgendwo rausgelassen, hat sich dann noch einen Busparkplatz gesucht, bin ich zum Stadion gesprintet und zur 25. Minute erst reingekommen. Glücklicherweise stand es da noch 0-0, denn alle Tore sind in der zweiten Halbzeit gefallen. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich hätte ich mir den Sprint gespart. Aber so ist es dann doch gewesen. Und es war tatsächlich ein Spiel, an das ich mich sehr gut und gerne erinnern kann. Wir haben nämlich das Hinspiel 4-0 gewonnen. War das das Hinspiel oder war das, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall das Heimspiel 4-0 gewonnen und davon 3 Tore durch Michael Turk. Wahnsinn. Das ist ziemlich verrückt auch, diese Saison, wo wir Michael Turk dann auch verpflichtet hatten. Ein Mensch, der sich nicht unbedingt immer Freunde gemacht hat in Frankfurt in den Jahren zuvor. Ich glaube, diese Story ist allen noch so ganz gut im Gedächtnis. Auf jeden Fall, der aber eigentlich auch ein Frankfurter Bub ist und für den es mich damals sehr, sehr gefreut hat, dass er diese drei Buden auch gemacht hat. Er hat im Nachgang nicht mehr ganz so viel mit hinbekommen, außer das eine Spiel gegen Hannover, wo er nochmal genetzt hat.
Yes.
Ganz so viele Tore hat er nicht mehr geschossen.
Als hätten wir uns heute verabredet hier für die große Rückschau des Michael Turk.
Des Michael Turk, ja. Wir nennen unseren Podcast Turk, du Sau. Nein. Nein, Grüße an dieser Stelle an Michael Turk. Ich habe dich auf jeden Fall sehr gefeiert bei diesem Spiel. Das ist eine meiner liebsten Erinnerungen an diese ganzen Europapokalnächte, die dann noch gefolgt sind. Wer hätte gedacht, dass wir dann, okay, es waren dann fast 10 Jahre später, waren so 8 Jahre später dann nochmal Europacup spielen. Aber da kommen wir vielleicht an anderer Stelle mal drauf, an unsere Fahrten nach Bordeaux und so weiter und so fort. Das waren ja auch legendäre Geschichten auf jeden Fall. Und das letzte Tor hat dann auch geschossen, ein gewisser Benjamin Köhler per Rechtsschuss. Durch Vorlage von Markus Weißenberger. es ist ein paar Jahre her, wie ihr merkt.
Ösi, gell?
Ösi, tatsächlich. Ja, wir bauen jetzt langsam auch wieder unsere Österreich-Connection auf, nachdem wir Ilse und Hinti jetzt haben. Vielleicht kommt ja noch der Kollege von Rapid Wien. Mal gucken, wie das dann so wird. Ja, das war das Spiel gegen Brøndby IF, an das ich mich noch ganz gut erinnern kann. Das war damals auch noch dieser Turniermodus, wo du nicht immer Hin- und Rückspiel hattest. Das heißt, ich wäre ja liebend gern, Celta de Vigo hatten wir auch noch. Waren auch noch bei uns in der Gruppe, aber wir hatten immer nur ein Spiel. Also wir hatten Newcastle und Palermo, glaube ich, zu Hause und Fenerbahce und Celta de Vigo irgendwie auswärts. Und es war irgendwie, also ich wäre halt viel lieber irgendwie nach Newcastle oder nach Palermo gefahren als nach Vigo und Istanbul. Aber gut, so ist das. Man kann sich manche Sachen nicht aussuchen. Glücklicherweise ist es heute in der Europa League anders.
Ja.
Tja, damit sind wir tatsächlich mittlerweile am Ende von unserer kleinen, von unserem kleinen Ausflug angekommen. Lassi, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das schreit nach Wiederholungen.
Absolut. Dieses Gefühl, dieses innere Gefühl, wenn man sich einfach mal so bildhaft auch, wir schauen uns hier an, während wir sprechen, ne? Aber ab und zu, ich weiß nicht, wie es
ja, diese Flashbacks,
dir ausging, ja. Ich schaue manchmal so kurz auf den Tisch, eben als ich von Wolfsburg erzählt habe, ne? Dass, ja. Dieses innere Gefühl, wenn wir uns an diese schönen Zeiten zurückerinnern, da weiß man, weshalb man das macht, nicht nur für den Moment, das bleibt für die Ewigkeit und wir müssen uns an diesen Momenten auf jeden Fall gut festhalten, gerade in solchen Zeiten. Und deswegen finde ich es auch eine wirklich wundervolle Idee von dir. Deswegen habe ich da auch ohne zu überlegen direkt zugestimmt, weil ich es einfach schön finde. Wir alle sind ein bisschen Nostalgiker. Gerade wenn man in so einem überaus verrückten EFC-Mitglied ist, dann es sind so Gespräche doch immer wieder schön.
Ja, es macht einem auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude. Die Zeit mit euch vermisse ich auf jeden Fall ganz arg. Mich freut es unheimlich, dass wir heute mal so ein bisschen ein paar Flashbacks irgendwie bekommen haben. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt daran wie wir. Und wir würden euch darum bitten, uns natürlich auch Feedback zu der Folge zu geben. Und eine Bitte haben wir, die würde ich jetzt an unseren Vorstand weitergeben, wenn es Interessierte gibt, die gerne daran teilnehmen wollen. Wir haben hier noch ein paar mehr Plätze, die besetzt werden können, wenn ihr aus Frankfurt oder Umgebung kommt. Gesellt euch gerne zu uns. Unsere Sektion Südhessen ist ganz gut besetzt. Außerdem gibt es vielleicht noch Leute, die vielleicht am Spieltag mal vorher irgendwie anreisen wollen oder einen Gastauftritt machen wollen oder was auch immer. Wir können auch Leute mal per Telefon zuschalten, das geht auch. Das können wir auch ganz gern machen. Wir würden uns freuen über ein bisschen Unterstützung von euch. Und eine Bitte an den Vorstand, schreibt doch mal eure Vorschläge in unseren Gruppenchat, wie denn unser Podcast heißen soll. Weil das wollten wir eigentlich nicht so einfach vorab bestimmen, sondern wir wollten euch das zur Wahl stellen.
Und solltet ihr auch spezielle Themen haben, zu denen wir uns gerne mal unterhalten dürfen, dann sind wir natürlich auch über Anregungen sehr dankbar.
Damit verabschieden wir zwei uns. Macht's gut. Alles Gute. Kommt gut durch die Zeit. Wir hören voneinander. Also ihr hört uns. Wir hören euch hoffentlich auch irgendwann wieder und sehen uns vor allem hoffentlich wieder. Und genau, dann hoffen wir, dass wir gegen FC Basel gut aussehen und gut in die Saison starten. mal gucken, ob wir vielleicht mal das Thema Fans nochmal mitbehandeln, diesen Restart und so weiter und so fort. Müssen wir dann mal schauen, wie es irgendwie zeitlich passt, wie wir das irgendwie hinkommen. Alles Gute, bis bald.
Ciao, ciao.